Böhoi, wie geht's?
Ahoi, besser.
Heißt?
Ich hatte ein bisschen gesundheitliche Turbulenzen gehabt.
Ui, erzähl.
Letzte Woche auf einmal meine Brust wehte.
Es ist da Alter in dem Fall?
Ey, habe ich auch gedacht zuerst. Und dann habe ich natürlich, weil wir uns mit was beschäftigen?
AI,
habe ich ChatGPT gefragt, habe ich meine Symptome gegeben. Und dann hat er gesagt, hey, das könnte Herzinfarkt oder Angina Pectoris oder irgendetwas anderes sein.
Also nicht Dr. Google, sondern Dr. ChatGPT
genau.
In dem Fall, jawohl.
Und was macht der Mann dann?
Sofort reagieren.
Genau, er geht arbeiten. Er ignoriert es. Und dann am Abend, hat es mir beim Einschlafen am Ehewetter.
Mhm. Und dann ist es immer noch ignoriert.
Nein, vor allem beim Liegen.
Gut, ja.
Beim Liegen. Und dann habe ich im Chatverlauf wieder gemacht und gesagt, Schmerzen sind jetzt mehr auf der linken Seite, über dem Herz, Schulter, Arm. Und dann hat ChatGPT wieder gesagt, Herzinfarkt oder Herzbeutelentzündung oder Lungenproblem, sofort zum Doktor. Also
immerhin,
und im Notfall, das ist nach dem Eis dann langsam, was ich dann gemacht habe. Und dann im Spital ist gerade alles sehr schnell gegangen, haben sie EKG gemacht und gesagt, uiuiui, Herzinfarkt. Und dann bin ich da in OP gerollt worden und es ist alles mega schnell gegangen und sehr professionell im Triemli.
Mhm.
Aber dann, Good News, es ist kein Herzinfarkt, es ist wirklich Herzbeutelentzündung gewesen. Und das sind anscheinend die gleichen Symptome und das ist viel weniger schlimm, sage ich mal, oder haben die Ärzte gesagt. Vor allem kann man es mit billigstem Ibuprofen wegbehandeln.
Okay.
Und das ist der Grund, warum es den Podcast noch gibt.
Das ist gute News. Was haben die Ärzte gesagt, wo du gesagt hast? Du hast ihnen erzählt, dass du ChatGPT hast.
Also sie sind sehr zufrieden mit mir gewesen, dass ich ins Spital gekommen bin.
Ja, das ist gut. Ja. Nach mehrmaliger Aufforderung sozusagen.
Genau.
Ja, schön bist du noch da, in dem also, Fall. Schön
genau.
Sind ihr alle da.
Und die Moral von der Geschichte ist natürlich, vertrauen ChatGPT. Nein, vertraut vor allem, hört auf eure Symptome.
Mhm.
Oder spürt eure Symptome. Und
handelt
schnell.
Ja. Genau, ja. Ja, schön sind ihr alle da. Ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero, am Mikrofon der Tobias Bolzon.
Und immer noch der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Und heute reden wir mit dem Martin Jaggi, Professor von der EPFL, über den holprigen Start vom KI-Modell Apertus in der Schweiz.
Wir reden über nichts weniger als den Antichrist.
Und wir reden über einen Haufen News bei OpenAI.
Es wird spannend. Bleibe dran.
Apertus. Ich denke immer noch an einen Zauberer aus Harry Potter, aber so heisst auch ein Schweizer Sprachmodell. Rausgekommen ist es genau vor einem Monat, also fast genau vor einem Monat, am 2. September. Ja, und heute ist es mal eigentlich schon Zeit, um ein bisschen zurückzuschauen in dem Fall.
Ja, und man muss sagen, es ist ein bisschen ruhiger geworden um das Ding.
Mhm.
Wir haben es ja schwer begleitet in unserem Podcast. Wir haben,
genau, auf blick.ch.
Und ja, natürlich, wir haben vor dem Start mit dem ETH mal Immanuel Schlag geredet über den Start. Wir haben dann den Start ein bisschen kritisch begleitet, kann man sagen, weil es ist nicht alles rumgelaufen.
Mhm.
Was ist nicht rumgelaufen?
Es hat ein Haufen Sachen gegeben. Also es hat faktische Fehler gegeben. Das Modell hat halluziniert. Das ist von der Kommunikation her nicht alles ganz so klar gewesen.
Ja, und es ist auf den Hosting-Partner nicht gut gelaufen. Also sehr shaky. Und ja, wir haben auch eben den einen oder anderen Bericht dazu gemacht.
Du hast den einen oder anderen Post gemacht auf LinkedIn?
Ja, er hat, also Apertus hat Bundesrat erfunden, wo wir dann nachgefragt haben. Und jetzt ist eben ein Monat her. Es hat sich ein bisschen beruhigt um alles. Aber es ist der richtige Zeitpunkt jetzt, um noch mit der ETH über das Ganze zu reden.
Mhm.
Und
nach hinten, nach vorne zu schauen.
Genau, was damit wollen, was ihre Erfahrungen sind, wie sie es erlebt haben aus ihrer Sicht. Wir haben einen sehr interessanten Gast, das mal nicht von der ETH in Zürich, sondern von der Partnerhochschule EFPL in Lausanne.
EPFL.
EPFL?
Mhm. EFPL, hast du gesagt.
Okay, das tut mir sehr leid. Martin Jacki aus Lausanne. Und weil er aber in Lausanne ist, ist er nicht live bei uns im Studio, sondern virtuell zugeschaltet.
Ich würde sagen, bauen wir die Schaltung doch auf.
Absolut. Internet an. Ja, Sali Martin, danke, dass du da dich zugeschaltet hast. Zuerst vielleicht einmal, wenn du selber schnell kannst, uns und unseren Hörer, Hörerinnen erklären, was du mit dem Apertus-Projekt zu tun hast, was deine Rolle ist.
Ja, klar. Also, ich bin der Martin Jacki. Ich arbeite an der IPFL in Lausanne als Professor für Informatik und zusammen mit dem Immanuel Schlag in Zürich und dem Antoine Bosselou, wo auch in Lausanne ist, wir haben die Leitung von dem Apertus-Projekt gemacht.
Ja, und mit deinem eben Kollegen haben wir schon mal gehört, im vorletzten Podcast, das war noch vor dem Start gewesen. Jetzt ist eben ein Monat später, Apertus ist als Meilenstein für die Schweizer Wissenschaft gefeiert worden. Wie hast du persönlich Tag um Veröffentlichung um den 3. September erlebt und ist es eine Erleichterung gewesen oder der Beginn von einer neuen anstrengenden Phase?
Ja, wir haben uns schon gefreut, dass so das Interesse so gross war. Es war dann doch auch eine rechte Achterbahnfahrt gewesen, ja, mit den Medien und so. Aber ja, einerseits hat die Leute hat es alles überrascht und es cool gefunden, die Idee vor allem. Und dann aber auch haben es dann die Leute angefangen zu testen, so kleine Sachen, die dann nicht ganz so perfekt funktioniert haben. Aber grundsätzlich ist das Feedback super positiv gewesen. Wir haben uns gefreut und ja, es ist nicht immer so, dass das, was wir in der Forschung gemacht haben, auch ein bisschen öffentliches Interesse auch trifft. Da haben wir uns schon gefreut. Ja.
Und was, wenn du jetzt zurückschaust, was würdest du sagen, war es irgendwie ein Dämpfer gewesen, wo noch vielleicht nicht erwartet hättet?
Ja, genau. Was ein bisschen enttäuschend war für uns, ist, dass die Leute so gewisse Prompts im Chat getestet haben. Wer ist jetzt der Bundesrat im 2025? War ja dann nicht so gute Antwort kriegt dann wie ChatGPT. Aber da ist, ja, man muss sich halt auch bewusst sein, dass LLMs sind nur Basismodelle, die Sprachmodelle, oder die haben jetzt in der Basisversion haben die noch keinen Internetzugang zum Beispiel, und die haben dem sagt man den Knowledge Cutoff, oder wenn das Wissen, was sie in der Trainingsdaten hat, ist schon recht veraltet eigentlich. Die meisten Modelle haben so vor 2 Jahren oder so, ist das Aktuellste, was noch in der Trainingsdaten ist. Und alles, was man dann neuere Sachen fragt, da kann es einfach gar nicht wissen. Da ist man sich nicht immer so bewusst gewesen in den Medien. Und auch, ja, wenn man LLMs so miteinander vergleicht, es gibt ja da ganz viele Benchmarks und so, da ist auch nicht so in der Diskussion gewesen, da hätte man noch schön gefunden, wenn das noch ein bisschen mehr diskutiert worden wäre. Ja, in welchen Dimensionen ist das Modell wirklich wie gut? Ja.
An diesen Bundesrat sind wir, glaube ich, nicht unschuldig an dem Test.
Die gewissen Leute, du Thomas Blinker, ja.
Ja, wir haben ja eben schon am ersten Tag so einen kleinen Fachtest gemacht. Aber ich muss sagen, wir haben da schon beachtet, dass es nicht aktuellen Internetzugang hat, sozusagen, sondern es ist, glaube ich, Apertus hat gesagt, irgendwie das Wissen sei bis Ende 23. Glaub.
Bis im Frühling 2014.
Oder so, 24, ja. Und dann hat er aber eben gesagt, zum Beispiel, ein Bundesrat sagt der Grüne namens Winterti Monic oder Monic, weiß nicht, ob er aus Serbien kommt. Jedenfalls hat er das daher erfunden. Und es ist dann ein bisschen aufgenommen worden von der NZZ. Das ist ja ein Name, wo ganz falsch war. Wie kann das passieren?
genau, aber so ein Beispiel haben dann alle probiert und auch viele Politiker haben natürlich ihren eigenen Namen in LLM eingegeben und so. Das ist ja klar. Aber was viele Leute nicht bewusst sind, ist, dass eigentlich auch alle anderen LLM, die können das auch nicht. Ich habe das mal ausprobiert. Also wenn man in die anderen Modelle das eingibt, Llama und Quen und das von OpenAI, Die sind alle auch falsch gewesen mit den 7 Bundesräten. Also, es wird eben dann erst so gut, wenn man das LLM eben dann kombiniert und ein ganzes Produkt aussen umbaut mit allem Schnickschnack dran. Und wenn es dann eben auch Google benutzt, dann wird es richtig gut. Wie das LLM ist so ein bisschen wie nur so ein bisschen das Basis, die Logik und so, wo so ein bisschen, wie sagt man dem, so ein bisschen Common Sense hat und so, aber es ist jetzt nicht eine perfekte Wissensdatenbank. Und ja, ist noch lustig, man muss auch ein bisschen den Vergleich, es gibt so ein bisschen wie zwei Sorten LLMs, oder die, die kommerziell sind, die ganzes Produkt sind, und nachher gibt es die, die kannst du abladen. Und wir wollen uns natürlich nur mit denen vergleichen, wo man kann abladen, wo die Open Weights, wo du Gewicht hast, verfügbar, kannst du selber laufen lassen.
Genau, vielleicht muss man da einen kurzen Einschub machen. Eben, es gibt, von Apertus gibt es zwei verschiedene Modelle, also zwei verschiedene grosse Sprachmodelle. Korrigiere mich, wenn ich da etwas Falsches sage. Wir reden von diesen quasi Parametern, und Parameter definieren quasi wie Anführungs- und Schlusszeichen schlau, dass so ein Modell ungefähr ist. Eins mit 8 Milliarden, eins mit 70 Milliarden, das mit 8 Milliarden, das kann man auf einem Notebook laufen lassen, das mit 70 Milliarden, das braucht man ein Rechenzentrum dafür. Das ist dann auch das Modell, wo wir versucht haben auszutesten. Wir sagen bewusst versucht, weil es ist dort auch ein bisschen holprig war. Es hat mal geheißen, ja, Swisscom stellt das zur Verfügung auf ihrer eigenen Cloud während der Swiss AI Weeks. Public AI hat gesagt, man wird es zur Verfügung stellen. Und es hat aber dann relativ lang gedauert, bis nach dem Start dann effektiv nutzbar war, zumindest für uns zwei.
Ja, das stimmt schon. Es hat schon ein paar kleine Hiccups gegeben beim Starten. Auch eben die Chat-Demo ist ja nicht von uns gemacht worden, sondern von einem Drittanbieter. Und ja, genau, es war alles ein bisschen improvisiert gewesen. Auf einer Seite ist es immer noch, weil wir sind recht ein kleines Team, wo auch das so ein bisschen zusammengebastelt hat. Und wie in der Open Source Community, da tut man dann auch, ja, man wartet ein bisschen, bis die Community dann das so ein bisschen aufnimmt und andere Sachen damit baut und so. Und ja, es ist eine neue Technologie, oder? Es ist noch nicht so ganz einfach, für viele Leute das benutzen. Man ist sich noch nicht so bewusst, was es überhaupt verschiedene Modellarten gibt und so. Und ja, du hast richtig gesagt, also das kleine Modell kann man relativ einfach abladen und selber laufen auf dem Laptop. Auch jetzt gibt es auch so ein bisschen komprimierte Versionen, die ein bisschen schneller sind und so. Für das grosse Modell, ja, braucht man schon ein bisschen mehr Ressourcen. Nicht das ganze Rechenzentrum, aber doch zwei heavy Grafikkarten. Ja. So.
Hat es echt, auch wenn du das im Vorfeld, also vor dem Launch, Apertus oft als Schweizer ChatGPT-Alternative bezeichnet worden ist, ich weiss nicht unbedingt von euch, aber trotzdem, man hat es sehr betont, eben, dass es jetzt aus der Schweiz kommt, mit Daten von Daten, ist es vielleicht eine falsche Erwartungshaltung, wo man dann gesetzt oder mit verursacht hat, dass viele Leute gemeint haben, dann ist bei Schweizer Fragen vielleicht besonders gut das Apertus im Gegensatz zu anderen Modellen.
Ja, das stimmt schon. Ja, das war schon ein bisschen ein Missverständnis gewesen. Ja, genau. Wir haben auch immer gesagt, wir sind nicht eine ChatGPT-Alternative, weil eben das ist ein ganzes Produkt oder mit allem Schnickschnack dran. Und wir sind nur ein Basismodell, oder wo man dann noch. Ist ein bisschen wie wir sind nicht ein fertiges Auto, wir sind nur der Motor davon, sozusagen. Ja, das ist nicht so ganz klar gewesen vielen Leuten, aber es ist halt dann eben, weil die Technologie jetzt halt in aller Munde ist und alle interessiert sind, dann ist dann doch genau, wie du sagst, überall gestanden, dass es eine ChatGPT-Alternative, was doch nicht ist. Aber man kann eine damit bauen und dort, müssen wir vielleicht noch ein bisschen Geduld haben. Wir sind jetzt schon gespannt, ob, ja, Community dann noch, also eben die Leute in der Open Source und all die Bastler und auch Wissenschaftler und alle, die Interesse daran haben, interessante Sachen drauf aufbauen und das dann auch in Produkte bauen. Das ist noch das Coole bei Open Source, dass man es für alles kann verwenden. Man kann es einbauen, man kann Sachen drauf aufbauen und das, denke ich, kommt das schon gut. Man muss noch ein bisschen Zeit lassen. Also,
Ja, eben, also, man will jetzt nicht überkritisch sein, man hat das ausprobiert. Ich glaube, wahrscheinlich dazu beiträgt hat natürlich auch, dass wir nicht mehr am Anfang sind von der ganzen Gen AI-Sache, sondern dass halt eben mit ChatGPT und Claude und ich weiss auch nicht was, halt schon Chatbots da draussen gibt. Und da kann man dann gewisse Sachen machen, da kommt dann Pertus und dann geht das nicht. Anders gefragt, was ist denn momentan, oder und ich habe mich auch dann gefragt, brauche ich das richtig? Man ist natürlich einfach so, ein Modell zu testen, im Sinne von eben, dass man mal ein paar Bundesräte abfragt oder Schweizer Psalm, wo man auch ein bisschen Mühe hat, oder so. Was wäre denn so ein Testcase für die Normalbevölkerung, wo es eben mal auf so ein Hoster gehen, wie jetzt eben Public AI oder so, und mal könnte das Modell testen, wo man dann kann sagen, aha, super. Wo es ein bisschen realere Test ist für das Modell, wie es jetzt gerade eben aufgesetzt ist.
Ja, genau. Ja, ich denke, wenn man die Modelle kann miteinander vergleichen, ist auch schon recht eine etablierte Wissenschaft. Oder wenn es gibt ganz viel von diesen, wir sagen dem die Benchmarks, oder das sind die Vergleichsmethoden, oder die bestehen alle aus Hunderten oder Tausenden von den Prompts oder von den Fragen-Antworten und so. Und dann schaut man eben, wie viel von diesen Frage kommt jetzt in das Modell richtig über, und dann kannst du das noch unter dem Modell halt vergleichen, oder? Das kriegt 70% auf dem Benchmark und das andere ein bisschen weniger. Und das gibt's auch schon recht lang. Und dann gibt's ganz viele verschiedene Benchmarks für die verschiedenen Aspekte. Zum Beispiel auch in den verschiedenen Sprachen oder sagen wir, für verschiedene Anwendungen. Zum Beispiel für Programmieren oder für Logiksachen und so, oder Mathe oder Biologie und so. Und, ja, dort haben wir auch in unserem Paper, wo wir veröffentlicht haben, wir ganz viel von diesen Auswertungen gemacht, natürlich ganz wie die anderen Modelle auch. Und dort, da denke ich, ist auch der richtige Vergleich, oder? Da kann man dann fair vergleichen. Und ja, dort sehen wir nicht schlecht aus gegen Alkali-Modelle, die kannst herunterladen, eben, wo so Open Weights verfügbar sind. Und die kommerziellen, dort ist halt eben noch ein bisschen mehr drum und dran. Die haben dann eben auch Internetzugang und so. Und dort kannst du dann auch die aktuellen Sachen fragen. Also, was recht klar ist, dass, ja, für Modelle, die du selber laufen lässt, kann man nicht Sachen fragen über so das aktuelle Tagesgeschehen. Nur wenn die eben dann auch Internetzugang haben. Oder das ist mehr so ein bisschen, dass es dann Frage kann ein bisschen überlegen und sagen, okay, für das sollte ich besser noch eine Google-Suche machen, dann tue ich noch ein bisschen überlegen. Und dann gebe ich die Antwort am Schluss. Das sind ja die Reasoning-Modelle, sagt man dem, die noch ein bisschen nachdenken können, bevor sie die Antwort geben. Ist auch ganz einfach, oder? Es tut einfach zuerst noch ganz viel so Wörter generieren, dass es ein bisschen am Nachdenken ist. Dann macht es auch ganz normal in der Sprache. Da sieht man einfach nicht. Das tut so ein bisschen Sachen an. Ich tue mal das noch nachforschen. Und ich glaube, nur ein Nutzer wird das und das erfahren. Dann mache ich noch einen Google Search, und dann tue ich nochmal den Taschenrechner benutzen, und dann tue ich noch da. Und dann ganz am Schluss, ich denke, die Antwort ist 42, und dann sieht man das Resultat. So eine Version sind wir auch noch am Bauen im Moment. Von Apertus, wo dann auch noch, sollte den Fähigkeiten noch ein bisschen verbessern. Das ist noch relativ einfach zum Aufbauen. Da braucht es viel weniger Ressourcen als das Basistraining. Das ist wie, dass man das Modell dann noch ein bisschen tunen am Schluss, dass es auch noch ein bisschen besser wird mit eben so die Tools benutzen und Internetsuche benutzen. Das wird dann auch noch hoffentlich die Evaluationen nochmal verbessern. So.
42 müsste ja eigentlich immer die richtige Antwort sein nach dem Douglas Sadness, oder? jetzt etwas, wo man ja denkt, ja, die Maschine ist ja eigentlich mega gut in dem, du hast es selber auch angesprochen, sind Rechenaufgaben, oder? Gerade ich, muss ich sagen, bin nicht wahnsinnig gut gewesen in Mathe, nie. Und habe darum Apertus getestet mit Rechenaufgaben von einer Kanti-Prüfung. Und dort ist es dann auch ziemlich schnell bei sogar meiner Meinung nach nicht wahnsinnig komplizierte Rechenaufgabe gescheitert, weil es versucht hat, verschiedene Sachen miteinander zu vermischen und wahrscheinlich eben dort die Logik ist nicht ganz aufgegangen. Oder was denkst du, wo scheitert es denn dort an diesen logischen Schritt?
Ja, genau. Dort, also Mathe ist noch ein interessantes Thema. Also die heutigen Modelle haben extrem Fortschritt gemacht bei Mathe. Eben zum Beispiel die kommerziellen Modelle haben ja bereits die Mathematik-Olympiade, also wirklich die schwierigste Mathe-Aufgabe nach schon mega gut gelöst, so Goldmedaille an der internationalen Mathematik-Olympiade. Da ist schon noch krass, dass es so schnell Fortschritt gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Ja, wenn du jetzt unser Modell schaust, oder eben unsere Mitbewerber Lama und Quen, die in der Rohform sind die noch nicht so gut in der Mathe. Die können jetzt noch nicht, ja eben, du hast jetzt gesagt, Gymnasium vom Niveau her, also ist jetzt noch nicht so gut out of the box, aber wenn du jetzt dort noch wirst, so ein Feintuning machen, dass es noch nachdenken kann, bevor es die Antwort gibt, dann gibt es dort, vor allem in der Mathe, gibt es einen rechten Boost, ja. Und ja, grundsätzlich, man kann es nicht einfach sagen von einzelnen Beispielen, oder? Es ist schon wichtig, dass man standardisierte Prüfungen anschaut. Und dort haben wir unseren Paper auch schon viel Mathe verglichen und so. Und wir sind okay. Wir sind, glaube ich, schon ein bisschen schlechter als die chinesischen Modelle in der Mathe. Aber wie Lama sind wir, glaube ich, ähnlich gut. Und dort würde ich auch empfehlen, ja, wenn man immer es vergleicht auf unserem Lieblingsprompt, dann ist ja gut, eben die gleiche Frage noch schnell zum Lama schicken, zum Quen schicken, dass man ein bisschen einen Vergleich hat von der Basismodell. Und nachher kann man auch noch sagen, okay, jetzt würde ich vielleicht noch die Reasoning-Modelle anfragen, oder die, die noch Tool-Access haben. Das ist eben mit den zusätzlichen Werkzeugen, die man benutzen kann, da kann auch noch recht viel helfen in der Mathe. Da kannst du manchmal sogar sagen, ich produziere jetzt ein bisschen Code oder ein bisschen Rechnung und dann kannst du dann ausführen und nachher weiterdenken. Durch das wird es auch noch viel besser. Also, ich denke, es gibt nicht einen riesigen Abstand zwischen den Modellen, die offen sind und den kommerziellen Modellen. Aber eben, ja, wenn man natürlich konkrete Sachen ausprobiert, kommt es darauf an, auf sie will geprompt, ja. So.
Eben muss ich dann noch sagen, Quen, das ist eben das chinesische Modell und Lama ist das von Meta, also von der Facebook-Mutter, genau. Jetzt noch ein bisschen eine dumme Frage von mir. Wie könnt ihr eigentlich reagieren auf irgendetwas, wo passiert? Also kann man Apertus nachjustieren im Nachhinein? Also ich weiß nicht, Updates, Patches oder so, oder muss das irgendwie wie neu trainiert werden? Oder könnt ihr sagen, oh, da läuft etwas gut und da vielleicht schlecht und das können wir jetzt noch beheben im Nachhinein? Wie muss ich das vorstellen?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es ist noch, eben wenn es Basistraining betrifft, dann kann man es eigentlich nicht so einfach gerade nochmal neu laufen lassen. Wir haben ja auch nur ein grosses Training können machen. Und das ist natürlich dann auch intensiv, braucht viel Strom und Rechenleistung. Aber ist lustig, der zweite Teil vom Training, der ganz am Schluss, den kann man dann eben gut nochmal laufen lassen. Dem sagt man das Post-Training, also ganz am Schluss noch ist, oder eben Feinjustieren, Feintuning. Seb ist 100-mal weniger aufwendig. Also, der zweite Teil können wir also sehr gut nochmal ein paar Mal laufen lassen und noch ein bisschen justieren, noch ein bisschen besser machen. Und das ist sicher auch geplant. Und ist lustig, im zweiten Teil gibt's doch auch, das ist dort, wo das Modell noch extrem viel mitbekommt, wie es sich sollte verhalten, oder man sagt dem, das Alignment, oder dass es sich, verhaltet wie ein Assistent, dass es also auch korrekt ist und, der Wert entsprechend, oder das nicht Sachen macht, wo jetzt, sagen wir, sicherheitskritisch wären und so, dass es vor allem auch macht, was der Nutzer will, oder? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, oder? Weil im Basistraining ist es nur mehr dazu trainiert, um einen Text zu vervollständigen, zu irgendeiner Webseite vom Internet zu vervollständigen. Das ist ja echt komisch, dass das hat ja nichts damit zu tun, was wir im Alltag wollen von einer KI. Aber das Lustige ist, dass, ja, von dem Basistraining hat es so viel gelernt, dass es doch nachher auf der ganz anderen Fragestellung, wenn ich sage, hey, gib mir den Fahrplan von der SBB so und so, dass es dann sogar das kann verstehen, was der Nutzer will und kann die Frage beantworten. Das ist auch noch das Faszinierende. Und eben, ja, die zweite Teil vom Training können wir easy nochmal laufen lassen. Da werden wir noch machen, werden wir noch adjustieren, noch verbessern. Und das, was ich gemeint habe, mit den Modellen, die können nachdenken können, das ist lustigerweise auch etwas, was dann ganz am Schluss noch kommt. Da kann man am Schluss auch noch dazufügen, dass noch der Thinking Mode, eben, dass man nachdenken kann, bevor es antwortet. Das ist auch, die zwei Sachen sind wir jetzt recht dran am Arbeiten, um noch verbessern. Und wir hoffen, dass wir dann jedes Jahr, sagen wir, noch das Basismodell auch noch mal könnten neu trainieren. Aber da hängt halt davon ab, wie viel Rechenleistung wir überkommen dann jedes Jahr.
Ja, da schauen wir sicher dann nachher auch nochmal an. Jetzt, was mich noch interessiert, du hast vorher über Benchmarks angesprochen und gesagt, also, ja, eigentlich im internationalen Schnitt mit den anderen Open Weights Modellen eigentlich relativ gut abschneidet. Vielleicht erstens, welche Benchmarks sind für dich persönlich denn die wichtigsten, um, ich sage jetzt mal, den Erfolg von Apertus zu messen? Und, was mich noch interessiert, es gibt ja die Webseite LM Arena, wo verschiedene Modelle quasi gegeneinander gepitcht werden und dann gerankt werden. Und dort sind auch verschiedene Open-Modelle drin. Habt ihr dort auch quasi Absicht, zum Apertus dort einreichen, dass irgendwie in dem Ranking mit drin läuft? Oder ist da etwas, was ihr findet, nein, das machen wir nicht?
Genau, beim LM Arena haben wir gesagt, eher nicht, weil dort hat es auch recht viel so Skandal gegeben, letztes Mal, dass irgendwie das Meta-Modell noch ein bisschen beschissen hat in der Arena oder so. Also dort ist auch, es ist ein grundsätzliches Problem bei allen Benchmarks, oder dass die Leute dann teilweise ein bisschen überoptimieren für die einzelnen Benchmarks. Im Extremfall gibt es so Gerüchte, dass sie auf den Prüfungsdaten trainiert haben, das haben wir natürlich nicht, oder? Der Witz ist, dass Prüfungsdaten eben nicht im Training gewesen sind, oder? So, das ist wie, wenn man eine Prüfung am Tag vorher schon hat, das ist auch nicht ganz legal in der Schule. So, dort ist eben immer ein bisschen die Frage, oder? Welchen Benchmarks man kann trauen. Aber bei den Benchmarks gibt's auch immer mehr, und wir haben auch irgendwie 50 oder so verschiedene Benchmarks benutzt. Und also die meisten sind recht etabliert, dass die meisten brauchen die gleichen Benchmarks. Was für uns noch recht interessant ist, dass wir ja mehr als 1000 Sprachen im Modell drin haben und dass wir auch die haben wollen evaluieren. Und das ist auch noch interessant, oder? Weil die meisten Sprachen, die haben noch gar keine Benchmarks, da gibt's noch gar keine Evaluation in den meisten Sprachen. Das ist auch noch verwunderlich, oder? Weil so viele Leute sind von diesem Modell betroffen. Weil sie wollen ja KI benutzen, oder sie sind trotzdem von der KI betroffen, wenn meine Bank KI benutzt, um irgendwie zu entscheiden, ob ich da jetzt meine Hypothek überkomme oder nicht, dann bin ich auch von der KI betroffen, oder? Und dann ist es auch mal wichtig, dass KI überhaupt die Sprache auch redet von all diesen Leuten. Und ich rede jetzt global eben von Tausenden von Sprachen, die es gibt. Und Benchmarks gibt es gar nicht. Es gibt nur von, höchstens sogar mal 100 Sprachen gibt es überhaupt, Benchmark, oder sagen wir, eine Prüfung, wo man es kann messen, wie gut ist KI. Und ja, das ist noch ein sehr cooler Benchmark, ist auch von der EPFL entwickelt worden. Nicht von mir, sondern von der Gruppe von Antoine Bousselou. Und die haben auch noch in Afrika Daten gesammelt und von ganz vielen verschiedenen Ländern Prüfungen von allen Sorten, von der Schule, von der Autoprüfung, von der Medizinprüfung, wie sagt man, Einbürgerungsprüfung, so Sachen. Und dann kannst du schauen, wie ist jetzt LLM, hat es eine Chance, die Prüfungen zu bestehen. Und dort, ja, das heisst Include. Und dort, das ist doch auch ein wichtiges Benchmark für uns gewesen, zum zeigen, dass das Modell wirklich sehr multilingual ist, ganz viel Sprachen kann. Weil dort sind wir wahrscheinlich das Modell, das am meisten Sprachen jetzt im Training überhaupt dabei gehabt hat. Darum ist man vielleicht auch ein bisschen schlechter im Englisch und im Deutsch und so, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen alle Sprachen von der Welt einbeziehen, nicht nur die Sprachen von der Schweiz. So.
Man muss ja sagen, also beziehungsweise ihr habt gesagt, mal in einer Präsentation hat es so schöne Grafiken. Ich glaube, wenn ich es richtig nacherzählen kann, 60% von der Sprache, die ihr darauf trainiert habt, ist Englisch. Und dann von den restlichen 40, dort ist es sehr divers. Also Russisch ist lustigerweise, also für mich lustigerweise, ein grosser Anteil mit 20%. Deutsch ist dann, glaube ich, noch bei 8, also 8 von 40%. Und ich nehme an, in dem Deutschen ist dann auch das Schweizerdeutsche drin. Ist das genug? Also für mich ist es jetzt ein bisschen tief. Habe ich da echt nicht genug Daten gehabt? Oder braucht es noch mehr? Oder wollte ihr gerne mehr und sind nicht auf legale Weise dran gekommen? Wie kann man das verstehen? Also ist jetzt gerade die Schweizer Sprache, die Landessprache, werden die vielleicht noch ein bisschen verstärkt in künftigen Trainings?
Ja, das ist eine interessante Diskussion, genau. Also die grössten Sprachen sind natürlich Englisch, Chinesisch und Russisch. Ja. Und nachher geht es eben gerade weiter, dann ist gerade Deutsch, Französisch und Italienisch sind auch in den Top 10 drin. Ist auch noch, von dem her sind wir auch die europäischen Sprachen sind auch recht gut vertreten. Und mit vertreten meine ich, wir haben einfach das Internet genau so, wie es ist, in der natürlichen Frequenz. Oder es gibt es halt so viele Webseiten auf Italienisch und so viel im Russisch. Wir haben nichts höher oder tiefer angepasst. Wir sind da mit der natürlichen Basis einfach weitergegangen, weil dann ist auch Qualität am einfachsten sicherstellen. Und ja, was schon noch krass ist, ist, wie schnell das eben abfällt, oder? Also eben die Top 10 Sprachen hat man schon relativ viel Material, aber auch dort ist im Englisch natürlich viel mehr als im Deutsch, oder? Und nachher fällt es noch viel krasser ab. Also nachher, wenn man geht zu Sprachen, wo halt weniger häufig sind, wenn man zum Beispiel Romansch oder so schaut, dann hat das eine Million weniger Daten als im Englisch. Das ist dann wirklich massive Unterschied, ja. Und ja, was ich auch noch faszinierend finde bei diesen Modellen, ist das so, oder? Obwohl das meiste Zeug auf Englisch und Chinesisch gelernt hat, kann es trotzdem die Logik dann auch in einer Sprache benutzen, wo es viel weniger Daten hat. Dann sagt man, dass es so ein bisschen Transfer gibt, von was gelernt hat, zwischen den Sprachen. Und dort sind wir recht happy, wie das rauskommt mit dem Apertus, dass eben, ja, es hat Sachen gelernt. Nicht perfekt, aber relativ gut, eben im Vergleich zu den anderen Modellen. Und trotzdem kann es dann die Sachen in fast 1000 Sprachen halbwegs wiedergeben. Natürlich nicht in allen Sprachen gleich gut, aber es ist doch, ja, es ist ein gutes Bindeglied zwischen all den Sprachen. Ja.
Mhm. Eine Anschlussfrage an dem, es hat ja, seit Gen AI gibt, mega viele Skandale gegeben von irgendwelchen Firmen, die Daten geklaut haben, also Anthropic hat, glaube ich, irgendwelche Bücher aufgekauft und die aufgeschnitten und illegal Copyright Cloud eingescannt. New York Times hat einen Copyright-Fall mit OpenAI, eben wo es um Trainingsdaten geht, wo laut New York Times illegal abgesogen worden ist. Perplexity, wo alles durchsucht, was nicht nied- und nagelfest ist. Und ihr habt, und das muss man euch zugute halten, beziehungsweise ich habe noch nichts anderes gehört, dass ihr, also ihr habt ja gesagt, ihr trainiert auf legalen Daten trainieren. Ist das, also solche, wo ihr dürft, eben, wo nicht zusammengeklaut worden sind aus dem Internet, ist das, wie ist das so gegangen? Ist das vielleicht hat die Schweiz da einen Nachteil gegenüber den Amerikanern, die langsam keine Fesseln mehr anhaben, der Trump sagt, macht, was er will, sozusagen, also einfach gesagt, ist das ein Nachteil für die Schweiz?
Also, unsere Daten sind voll transparent, eben, also, jeder kann im Prinzip nachschauen, ob jetzt mein Blog oder so, oder von dem Podcast, ob jetzt das auch noch in den Trainingsdaten war oder nicht. Das kann man alles nachschauen. Wir sind da voll 100% transparent und machen Daten verfügbar. Und ja, der Vorteil ist auch darum nicht, in welchem Land das man ist oder so, sondern mehr, dass eben, wenn man transparent ist, dann muss man natürlich auch rigoros sein, wie man Daten gewählt hat und dass es eben legal ist. Legal bedeutet, dass man vom Copyright, das muss aufpassen, dass nichts eins zu eins kopiert wird, wo unter Copyright gestanden ist. Und die zweite Sache ist vom Datenschutz. Und ja, die zwei vorgehenden Projekte noch länger beschäftigt, als es lieb war, dass wir doch auch viel mit den rechtlichen Experten haben müssen uns umschlagen, aber auch sehr hilfreich war und interessant war. Und das, ja, wir sind wirklich überrascht gewesen, dass eben in Europa ist immer noch so ein bisschen unklar gewesen, was darf man jetzt, was darf man nicht, wieso der AI Act in Europa oder riesen Diskussion schon seit vielen Jahren. Aber es hat doch noch gar kein Modell gegeben, wo wirklich das mal konkret umgesetzt hat. Und lustigerweise ist jetzt Apertus wirklich das erste Modell, wo der europäische AI Act das neue Gesetz respektiert. Und ja, okay, cool. Also es ist auch noch interessant, weil wir sind ja gar nicht in der EU. Für uns ist es freiwillig, zum die EU-Richtlinie respektieren. Aber wir haben es doch können machen. Und was auch cool war, wir haben dann eben versucht zu messen, oder wenn du nur auf legale Sachen trainierst, dann wirst du ja vielleicht ein weniger gutes Modell erreichen, oder? Das ist genau die Frage gewesen. Und darum haben vielleicht auch ganz viele von diesen Firmen immer zögert und auf den illegalen Daten trainiert, oder? Weil alle haben das Gefühl, wenn ich auf den illegalen trainiere, wäre ich noch ein bisschen besser. Das ist so, aber wie viel denn besser, oder? Und dort haben wir auch ein Paper noch gemacht, dass wir das eben ein bisschen, natürlich auf kleinerem Rahmen, haben wir das ausprobiert. Wie viel verliert man jetzt, wenn man die illegalen Daten entfernt? Und wir haben eben gesehen, dass man dann eben einen recht kleinen Unterschied hat zum Glück, oder? Wir haben auch gesehen, dass das legale Modell auf den legalen Daten noch recht gut funktioniert, dass auch fast nichts an der Qualität einbüßt. Ja, das ist auch noch eine Ermutigung gewesen, und da hoffen wir, dass jetzt auch vielleicht ja die anderen ermutigen, dass nicht so hinter verschlossenen Türen da etwas machen, sondern dass Transparenz möglich ist, zum gute Modell trainieren. Ja. Eben, weil die Firmen, die machen das alles hinter verschlossenen Türen. Man hat keine Ahnung, auf was sie trainiert haben. Eben, man sieht es nur so ein bisschen über die Nebenschauplätze, wenn sie mal verklagt werden. Meta hat ja auf der Piratenseite von LeapGen, das ist die russische Piratenseite, wo alle Bücher und alle wissenschaftlichen Papers sind alle drin. Und das ist natürlich nicht legal auf dem Trainieren. Es ist dann auch irgendwann rausgekommen, da kann man dann auch teilweise testen, ob das Modell die Sachen weiss, und wenn ja, ist es noch oft dann trainiert worden. Und Anthropic hast du gesagt, die sind auch verklagt worden. Das Problem dort ist nicht, dass sie Bücher gekauft haben und aufgeschnitten und gescannt haben. Das Problem bei Anthropic ist auch, dass sie auf der russischen Piraten Datenbank trainiert haben. Ja. Also es ist beides ist dann in dem Vergleich vorkommen, ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Und in der Schweiz haben sie auch noch bei der Politik ist das auch noch aktuell geworden. Es hat so eine Motion gegeben, ob jetzt die Webseite am besten könnte ihren Willen ausdrucken, oder? Wollt ihr, dass mein Blog im Training ist oder nicht? Oder ist ja wichtig, dass man das ausdrucken kann und dass dann auch respektiert wird. Und im Moment ist das, kann man, wenn man einen Blog hat oder eine Website, kann man das kleine robots.txt, das ist so ein technisches kleine Datei, wo man setzen kann. Ich kann sagen, ich will, dass Google mich nicht crawlen und Anthropic schon und Quen nicht und so, kann man das alles festsetzen. Und dann frage ich dann, ob die Crawler das auch respektieren. Und wir haben das natürlich respektiert, aber ja, das sind nicht alle so rigoros, und dort ja, hoffen wir auch, dass wir jetzt das wir können mit gutem Beispiel vorangehen können, so kann man es richtig machen. Und das, hoffentlich wird dann das auch durchgesetzt, dass die Regeln dann auch für alle gelten, oder? Und nicht, dass Crawler dann die Regeln umgehen, wie sie denken, das ist eine Soft-Regel und so, sondern dass man die auch wirklich einhalten, die Regeln. So.
Ja, es basiert halt dann auf Vertrauen, wo, ehrlich gesagt, mir fällt auch schwierig gegenüber diesen grossen AI-Konzernen, nachhaltig irgendwie können umzusetzen. Vor allem gerade auch eine Zahl hat, glaube ich, letztens der CEO von Cloudflare gesagt, dass, glaube ich, mittlerweile fast bis zur Hälfte vom Traffic vom Internet AI-Crawler sind, also wo halt wirklich das Netz abgraset auf Suche nach Daten. Was mich jetzt aber noch wundern nimmt, du hast gesagt, eures Paper hat gesagt, oder eigentlich gezeigt, dass auch sehr ein schlaues Modell möglich ist mit legalen Daten. Hat das irgendwelche Wellen gestossen? Stehen jetzt irgendwie OpenAI und Anthropic und Meta, haben die schon angerufen und gefunden, wie haben die das gemacht, oder?
Ja, das wäre schön. Leider nicht. Ja. Ja, weil die Kommerziellen, die werden trotzdem noch hinter verschlossenen Türen immer noch, eben ein bisschen gewinnt man ja dann immer noch mit den illegalen Daten. Aber ja, ich hoffe, dass wir eben können, ich denke, wir haben ein bisschen Beitrag gemacht, dass wir es konkret sagen können. Schau mal, wenn du so trainierst, dann kriegst du so und so gutes Modell. Und dann hoffentlich kann man auf dem aufbauen. Und auch, eben, wenn die mit diesen Crawler-Verbot, die du gesagt hast, ist klar, dass das Vertrauen ist nicht so klar da. Also, es ist ja wie ein bisschen, wie das Geschwindigkeitsbegrenzung, oder 50 ist Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße, oder klar. Ja, die einen halten sich da, die anderen nicht. Aber vor allem, wenn dann auch noch recht wichtig ist, dass dann eben auch umgesetzt wird, oder sagt, okay, die wirklich jetzt sich nicht daran halten, die kommerziellen Anbieter, die müssen wir dann auch halt belangen. Und dass auch international ein bisschen koordiniert ist, und man sagt, ja, wenn jetzt eben jemand die Website hat und seinen Willen klar ausdrückt, ich will kein AI-Training, dann muss das auch respektiert werden. Ja, ich hoffe, dass das kommt, und ich hoffe, dass die Mechanismen dann ein bisschen besser werden, dass man das auch dann noch ein bisschen einfacher kann ausdrücken. Und ja. Und ja, die Leute vermischen da oft zwei Sachen, oder das Modell Basisdaten ist auch egal, ob es jetzt das trainiert ist für Sachen, die schon zwei Jahre alt sind. Aber wenn ich dann KI benutze, dann gibt's eben dann auch noch lustige Crawling. Das ist zum Beispiel bei Perplexity, oder wenn ich sage, hey Perplexity, jetzt gib mir News von heute. Dann kommt nicht von den Trainingsdaten, sondern dann geht's sofort, also zum jetzigen Zeitpunkt geht ein Perplexity noch zum Blick, zu der NZZ, zu allen. Gerade in der Sekunde, wo ich vorgestellt habe, es geht dort noch alles abholen. Und dann ist natürlich genau wieder die Frage, oder dürfen die denn da, oder wenn sie dann Paywall, dass sie dann zahlen, um die tagesaktuellen Sachen zu holen. Und dort, dort denke ich auch, dass sie sollten zahlen, ja. Also die, wenn da jemand etwas tagesaktuell willst, dann hat die Information auch einen gewissen Wert. Aber da hat ja nichts mit dem Training zu tun, oder das Training ist ein bisschen eine andere Sache, wo eben, wenn man dort nur die zwei Jahre alten Daten benutzt, dann ist das Training auch schon ganz okay. So.
Ja, das ist natürlich ein Riesenfass, wo man da auftun könnte mit AI-Chatbots, wo
eine Frage, die natürlich auch uns beschäftigt.
Content gehen abgrasen, ja. Medien oder andere Seiten können keine Besucher mehr über, können keine Werbung mehr anzeigen und die machen das Geschäft, genau. Ja. Aber bleiben wir bei Apertus und gehen wir vielleicht ein bisschen hands-on zurück in die Schweiz oder bleiben in der Schweiz. Momentan sind AI-Weeks am Laufen, das AI-Festival in Zürich. Da gibt es Hackathons mit Apertus. Hast du da ein bisschen einen Einblick, was für Ideen entstanden sind oder wie das gelaufen ist?
Ja, es ist noch cool gewesen. Es hat wirklich in den meisten Städten in der Schweiz jetzt so einen Hackathon gegeben. Ich habe nicht alles mitbekommen, aber letztes Wochenende ist jetzt gerade in Zürich und in Lausanne noch, und in Basel auch haben sie ein paar Hackathons gemacht, die den Namen Apertus benutzt haben. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, was alles daraus rausgekommen ist, aber ein paar Sachen haben cool getönt. Es braucht sicher dann auch noch ein bisschen mehr Zeit, um das auch noch umzusetzen. Also, ein Team, habe ich gehört, hat wirklich auch, versucht, das Apertus-Ding zu nehmen und dann noch zu verbinden mit etwas, wo dann Echtzeit kann Sachen abfragen. Ich glaube, es ist etwas mit dem Wetter auch noch gewesen, dass irgendwie weder noch die Wetter-Webseite als jederzeit kann abrufen, oder? Und da ist es natürlich schlauer, oder? Dann ist es nicht, das Wetter von zwei Jahren her ist nicht so interessant, wann im Training war. Aber wenn es heute läuft und eben noch das Internet Zugang benutzen, dann kann es noch recht coole Sachen machen.
Ein AI-Wetterschmöcker.
Ja, so, genau. Ja, es ist, glaube ich, gegangen, um irgendwie Ferien planen und so, abhängig vom Wetter und so. Und ja, ich muss nochmal schauen, aber ich glaube, wir haben noch recht viele Teilnehmer gehabt. Ich habe gewusst, in Lausanne hat es irgendwie fast 100 Teilnehmer gehabt, in Zürich fast 200, wo mitgemacht haben. Und ich glaube, die Open-Source-Community findet es noch recht cool, dass man eben jetzt mit dem Sachen kann basteln, oder? Mit dem kommerziellen Modell kannst du ja nicht, oder du kannst nur bei ChatGPT anfragen, du weißt nicht, was genau dahinter steckt. Aber bei unserem Modell kannst du das Leben selber laufen lassen. Und darum gibt es mehr Freiheit, um Sachen drauf aufbauen und basteln und es eben noch ein bisschen ajustieren und ein bisschen modifizieren und einbauen und so.
Jetzt gibt es für euch auch noch, sag jetzt mal, andere Faktoren zum Erfolg messen. Das Modell wird verteilt über Hugging Face. Das ist eine Plattform, wo viele von diesen AI-Modellen drauf sind. Hast du dort irgendwie Zahlen, die du uns kannst teilen kannst? Oder irgendwie ein Sentiment, wo wir sagen, hey, wir sind zufrieden mit diesen Download-Zahlen, die wir erreicht haben bis jetzt? Oder wir haben mehr erwartet oder weniger erwartet? Oder?
Ja, so Hugging Face ist auch die Plattform, wo alle ihre Modelle aufladen, und dort haben wir jetzt schon recht viele Downloads, über 400'000 Downloads schon, und das ist cool, weil ja, wenn nur schon ein Download ist, recht gross, ist mehr als 140 GB ist das größere Modell, und ja, fast 500'000 abgeladen, dort sind wir happy. Ja.
Cool.
Apertus ist einmal als das Projekt ist als Beginn einer Reise bezeichnet worden. Wo geht denn die Reise hin? Was sind die nächsten Etappenziele? Also man hat schon ein bisschen angetönt, vielleicht nochmal Schlusstraining nochmal laufen lassen, jedes Jahr neu trainieren. Kannst du da vielleicht ein bisschen die Vision skizzieren, groß gesagt, was mit Apertus passieren wird?
Ja, ich würde sagen, die Idee wäre, dass man wirklich dann so regelmäßig, sagen wir einmal pro Jahr, könnte ich wieder ein verbessertes Modell machen. Das heisst, es ist dann schon viel Arbeit, oder, um die ganzen Daten nochmal verbessern und das Modell verbessern und dann das Training nochmal ausführen. Das Training geht immer mehrere Monate auf die Maschine, und jedes Jahr wird das Modell halt auch ein bisschen grösser und wieder stärker, also auch weltweit, oder? Und dort ist halt schon schwierig, um dem mithalten, oder? Das Feld entwickelt sich so schnell im Moment. Dass man, ja, muss man schon am Ball bleiben, dass man auch nächstes Jahr noch ein kompetitives Modell hat, ja. Also da ist unsere Idee für, ja, zum Basismodell immer verbessern. Und was im Moment auch noch wichtig ist eben, dass man noch kleine Adjustierungen machen, das besseres Reasoning-Modell eben, dass man noch nachdenken kann, bevor es antwortet. Und noch, dass auch noch Bilder kann, wenigstens im Input auch noch verstehen, oder? Das kann, ja, das noch kann sehen. Also, wir machen nicht Bildergenerierung, aber immerhin, dass Bilder im Input noch darf benutzen. Das wäre auch cool. Und, ja, die Idee wäre, das jedes Jahr zu machen. Und, ja, die grosse Frage ist halt, ob man dann noch Rechenzeit hat zum jedes Jahr so ein Modell machen, weil die Investitionen in den kommerziellen Anbietern sind so viel höher. Ist wirklich krass, wie viel jetzt eben in den USA, dann geht man schnell 10 Gigawatt anstellen. Das sind 10 Atomkraftwerke nur vom Stromverbrauch, oder? Also nur für KI-Rechenzentren. Und der Rechner, den wir in Lugano haben, ist 10 Megawatt. Also beides ist 10, aber es ist ein Faktor 1000 weniger, wo dort verfügbar ist. Und eben jetzt sind wir gut aufgestellt, das Jahr und nächstes Jahr auch noch. Aber dann längerfristig über mehrere Jahre ist dann schon die Frage, ob die Schweizerei noch den Aufwand kann stemmen, oder es wäre vielleicht dann besser, um eine Kollaboration machen mit anderen, die auch ein Modell für die Öffentlichkeit trainieren, im transparenten Sinn, zum Beispiel in andere in Europa, andere von der Open Source Community, dass sich dann wie würden zusammentun und Rechenzeit zusammentragen, dass man dann zusammen ein Modell kann trainieren, damit's günstiger wird.
Wer entscheidet denn über die Weiterentwicklung?
Die Weiterentwicklung für uns, ja, ist wie gesagt, ist ja limitiert von der Rechenzeit, die wir überkommen. Die kommen wir im Moment von Lugano, eben vom CSCS, das Supercomputing Zentrum. Das ist finanziert von der ETH Domäne, oder? Und ja, schlussendlich sind es halt Politiker, die entscheiden, oder wie viel investiert wird jedes Jahr in die Forschung, oder? Aber das Jahr sieht sehr schwierig aus, oder? Man redet sogar von Kürzungen und so, und dann wird es natürlich extrem schwierig, noch genug Rechenleistung zu haben, um in ein paar Jahren auch noch in der Lage zu sein, dass man KI in der Schweiz trainieren kann. Also, da würde ich schon mehr Investitionen brauchen. Wir haben eben auch extrem Glück gehabt, dass die Maschine jetzt in Lugano, die ist gekauft worden bevor dem Hype von ChatGPT, oder? Da ist wirklich viermal billiger gewesen, als man heutzutage würde zahlen, oder? Also, dann haben wir dort extrem Glück gehabt, dass das schon schon, so einen günstigen Zeitpunkt gekauft hat, ist eben, muss man ein bisschen vorausschauen, oder? Dass man, also, das geht dann auch ein paar Jahre, bis so etwas aufgesetzt ist. Und dass man sagt, ja, wie tun wir jetzt die richtigen Sachen richtig aufgleisen, dass dann, sagen wir, in 3 Jahren später von jetzt, dass dann auch dann noch in einer guten Situation ist, dass man genug Rechenleistung hat und genug Investitionen für die Forschung.
Eben, es ist ja krass, wie das Infrastruktur auch in dem AI-Bereich international gerade ist. Eben, man redet nur noch von Milliarden, man redet von wie viel Kernkraftwerk äquivalent das ist. Und eben, also du hast gesagt, eben, es ist in der Schweiz schon mal Faktor 10 kleiner und eben, wenn man
Faktor
da...
Faktor 1000.
Oder 1000. Und wenn man da nicht investiert, dann ist man dann... Also kann es so sein, eben, wenn man jetzt nicht investiert, dann ist... Die Schweiz, das AI-Chatbot-Pflänzli, was es da gegeben hat, jetzt, LLM-Pflänzli, könnte dann wieder eingehen, wenn man da nicht kräftig investiert.
Ja, ich glaube, das ist so, ja. Aber wir hoffen das Beste, dass das noch ein bisschen weiter wachsen kann.
Ja, ist auf jeden Fall schön zu hören, dass Apertus 2.0 oder wie es auch immer dann heissen wird. Es gibt ja da sehr kreative Vorschläge von anderen Playern mit ihrer Namensgebung. In Planung ist, vielleicht schauen wir auch noch zum Schluss auch noch mal ganz führen und dann auch noch mal zurück. Wenn du jetzt in 5 Jahren zurückschaust auf Apertus, was hoffst du, wird ein bleibendes Vermächtnis sein?
Ja, ich hoffe, dass die Leute, also eben von der wissenschaftlichen Seite her auch drauf können aufbauen, eben, dass man sagt, wie gut kann man das Modell machen, wenn man nur auf legale Daten trainiert. Das ist eine Sache, dass wir mehr Transparenz erreichen in diesen KI-Modellen. Das hoffe ich, dass das die Leute können drauf aufbauen. Und sonst hoffe ich, dass es, ein Startpunkt wird sein, zum jedes Jahr noch ein verbessertes Modell machen und hoffentlich kann es noch ein paar Mal so weitergemacht werden, ja.
Martin Jagi, wir bedanken uns vielmal bei dir, dass du dich da zugeschaltet hast und uns unsere Fragen gestellt hast.
Danke euch vielmal, sehr spannend gewesen.
Danke fürs Gespräch.
So, vom kleinen Schweizer LLM gehen wir jetzt ins grosse Silicon Valley. Und Tobias, ich hoffe, wir schaffen das Segment auf einer unesoterischen Schiene, weil wir reden über den Antichrist.
Ja, so kann man es zusammenfassen. Es gibt einen Grund, wieso wir über das Thema reden. Und zwar im Silicon Valley gibt es eine sehr prominente Figur, sehr eine exponierte Figur, die auch unser ganzes digitales Leben mitgestaltet hat die letzten Jahre. Das ist der Peter Thiel. Jetzt fragt man sich, ja, wer ist der Peter Thiel überhaupt? Er ist geboren am 11. Oktober 1967 in Frankfurt, ist dann als Kleinkind mit seinen Eltern zusammen in die USA gekommen, hat also deutsche Wurzeln, aber eigentlich sonst keinen grossen Bezug jetzt zu Frankfurt. Hat studiert Philosophie an der Stanford University und dann ein Doctor of Law geholt, ebenfalls in Stanford.
Ja, und wir kennen den Peter Thiel als einen von den prägenden Köpfen aus dem Silicon Valley. Er ist Mitbegründer von PayPal, ist einer von den ersten grossen Investoren bei Facebook gewesen und hat vor allem die Firma Palantir mitgegründet.
Mhm.
Und wer jetzt denkt, Moment, das Wort kenne ich doch, hat vermutlich Herr der Ringe gelesen.
Ja, genau. Da gibt es nämlich Palantiri, das sind die sehenden Steine, wo man kann über grosse Distanzen miteinander kommunizieren und auch Sachen sehen.
Und auf einmal anfangen zu brennen, sozusagen.
Neben Palantir ist gegründet worden 2004 vom Thiel selber, vom Alex Karp, das ist der Chef von der Firma, und von 3 weiteren Personen. Da gibt's noch eine kleine Side-Note. Frühe Finanzierung ist auch von einem CIA-Ableger gekommen. InQtel mit $2 Millionen. Der Thiel selbst hat $30 Millionen eingeschossen. Und Palantir ist, kurz gesagt, eine Datenanalyse-Plattform, wo einerseits von Geheimdiensten für Verteidigung genutzt wird, von Regierungen. Es gibt aber auch eine kommerzielle Version für Kunden. Die Software kann mit AI Muster in grossen Datensätzen erkennen.
Ja, und jetzt ein kleiner Disclaimer unsererseits. Ihr hört ja Prompt Zero einen Blick-Podcast. Blick gehört zu Ringier. Und Ringier nutzt auch Palantir für gewisse Sachen, also als Datenanalyse-Tool.
Genau. Zurück zum Thiel. Eben, Mann, der technologische Zukunft mitgestaltet hat.
Er war der Mann, der heimlich Klage vom Hulk Hogan unterstützt hat gegen Gawker, ein damals berühmter Blog.
Sehr berühmter Blog.
Wo das Medien, ja. Wo ich gerne gelesen habe, wo das Medienunternehmen
zerstört hat. Für die Jünger, der Hulk Hogan, ein Wrestler.
Genau, ja. Zerstört hat. Jetzt sind sowohl der Hulk Hogan wie auch Gawker tot. Er besitzt ein knapp 200 Hektar grosses Anwesen in Neuseeland, hat die Staatsbürgerschaft bekommen, obwohl er eigentlich fast eine Idee war. Und seine Thiel Foundation unterstützt die Lebensverlängerung, sogenannte Seasteading, das sind schwimmende Städte mit eigener Gesetzgebung und so, und andere spekulative Forschungen.
Ja, jetzt ist die Frage eben Peter Thiel, der Mann, der unser digitales Leben mitgestaltet hat, warnt jetzt plötzlich vom Antichrist. Wieso?
Das ist die Frage, die viele umtreibt. Der Thiel hat in San Francisco eine vierteilige Vortragsreihe genau zu dem Thema gehalten, eben Antichrist. Und die Vorträge sind off the record gewesen, also eigentlich nicht.
Es ist nicht gefilmt worden. Genau.
Genau, und eigentlich eine Veröffentlichung bestimmt, aber trotzdem ist es dann rausgekommen und innerhalb von Stunden ausverkauft gewesen. Organisiert wurde das Ganze vom ACTS, 17 Collective, einer gemeinnützigen Organisation, die das Christentum in die Tech-Welt bringen soll.
Mm. Und wichtig ist noch, vielleicht auch zum Verstehen, eben die Faszination, nennen wir es jetzt mal so, vom Thiel mit dem Antichrist, das ist nicht etwas, was neu ist. Er hat schon mehrere Vorträge und Podcasts zu dem Thema gemacht. Er hat eine Vorlesungsserie, glaube ich, an der Theologischen Fakultät an der Uni Innsbruck gemacht. Er hat ein entsprechendes Podium in Oxford. Er ist auf mehrere Podcasts hat er gegeben zu dem Thema, unter anderem der New York Times. Das hat sich so ein bisschen über das letzte Jahr, anderthalb Jahre eigentlich so ein bisschen umgezogen, sage ich mal.
Genau, und was man zum Thiel wirklich auch noch sagen muss, er investiert nicht nur in Firmen, er versucht auch politisch seine Spur hinterzulassen. Er ist eigentlich der Mann, der hinter der momentanen Trump-Regierung steckt, hat Trump finanziert, against all odds damals, ist auch der Mann, wo der J.D. Vance, der Vizepräsident, am Trump sozusagen vorgestellt oder untergejubelt hat. Vance hat ja den Trump ein paar Monate zuvor als Hitler bezeichnet, jetzt ist er sein Vizepräsident. Also der Thiel ist wirklich überall dahinter. Oder an vielen Orten dahinter und eben darum reden wir jetzt so intensiv über ihn.
Ja, vielleicht tauchen wir zuerst mal ab in seine These, in die These vom Thiel, in Thiels Armageddon, was er genau meint. Eben, wenn man vielleicht an Antichrist denkt, dann denken vielleicht viel irgendwie an 666, Number of the Beast, irgendeine Vorstellung von einem Monster mit Hörnern. Thiel seine These ist kein religiöser Horrorfilm, sondern ein ziemlich politisches und auch ein technologisches Szenario. Das ist der Grund, wieso wir darüber reden. Und er sagt, eigentlich zwei Sachen werden auf uns zukommen: Armageddon und der Antichrist. Armageddon beschreibt er als Ergebnis von irgendwelchen unkontrollierten fortschreitenden Technologien. Als Beispiel nennt er zum Beispiel Atomkrieg, Umweltkatastrophen, gentechnisch hergestellte Biowaffen, war auch immer autonome, KI-gesteuerte Killerroboter. Und das Zweite, für ihn aber die grössere Gefahr, ist der Antichrist. Das ist ein Begriff für die vorgeschlagene Lösung für Armageddon. Er sagt, er warnt eigentlich von einem globalen Regime oder von einer Technokratie oder einem Managerstaat, wo mit regulatorischen Mitteln unter dem Deckmantel von der Sicherheit und Ordnung auftritt. Also sich eigentlich mit Peace brüstet, aber im Hintergrund andere Absichten hat.
Genau, und er meint damit jetzt eben im AI-Bereich die Überregulierung von der AI-Industrie.
Genau, weil in seiner Logik ist eben quasi das Bekämpfen oder das Regulieren vom technologischen Fortschritt genau da, wo quasi das Aufkommen von einem Antichrist beschleunigen wird. Also eben seine Argumentation ist quasi, jede Regulierung stärkt den globalen Staat, wo er eigentlich am meisten fürchtet. Wer keine regulieren will, ebnet dem Antichrist den Weg. So seine Worte.
Eben, der Thiel ist ja sehr stark in AI-Firmen investiert. Kritiker werfen ihm vor, dass seine sehr eigennützige Argumentation, dass eine sehr eigennützige Argumentation ist. Wie stark sind seine Geschäftsinteressen mit dieser Anti-Regulierungsrhetorik verknüpft?
Ja, extrem stark natürlich. Eben, Palantir liefert eigentlich, wenn man so will, Überwachungssoftware, die von US-Behörden auch eingesetzt wird, unter anderem eben auch von ICE zur Verfolgung von Migranten. Kritiker sagen und warnen auch lautstark von einem fiktiven Überwachungsstaat. Und ja, er beschwört eigentlich so ein bisschen die apokalyptische Gefahr auf, um dann ganz handfeste irdische Regulierungen können abzuwehren, wo natürlich sein Geschäft würde stören, oder? Das führt mich dann eigentlich so ein bisschen zu einem weiteren Konzept, wo er selber erwähnt, das ist der Katechon. Für ihn ist da, also er findet quasi Antwort in dem theologischen Konzept. Das stammt aus dem Brief von Apostel Paulus. Es bezeichnet eigentlich die Kraft, wo das Chaos, also der Antichrist, in Schach hält. Quasi ein Notausgang für die Apokalypse, wenn man so will. Du siehst, ich sehe, deine Runzeln werden immer grösser vom Kopf.
Ja, also es ist wirklich crazy, wie er mit diesen biblischen Begriffen um sich wirft, wenn er das neu interpretiert. Was könnte ein solcher Katechon sein, eben die Kraft, die der Antichrist eindämmt?
Ja, da wird es auch politisch. Thiel glaubt quasi, dass die Vereinigten Staaten ein guter Kandidat sind für beide Rollen. Also die USA könnten sowohl der Katechon sein, also die zurückhaltende Kraft, aber sie könnten auch Zentrum von der Globalisierung werden und so zum Antichrist mutieren. Er hat wörtlich gesagt, dass genau darum die US-Präsidentschaftswahlen so entscheidend sind und begründet darum auch quasi seine Unterstützung für eben Politiker wie der J.D. Vance oder Donald Trump als Teil von einem Versuch, eben die aufhaltende Kraft in seinem Sinn zu formen.
Eben, wir sehen, dass es vermischt sich jetzt wirklich sehr vieles in der USA, so ein bisschen krude biblische Vorstellungen, die aktuelle Politik, der Trump, der ja gegen die Globalisierung eben schon lange kämpft, was im Sinn vom Thiel ist. Es gibt ja aber auch Kritik, nicht alle sind logischerweise vom Thiel als Warner überzeugt und es gibt sogar Proteste, oder?
Ja, es gibt Proteste, gehen vielleicht zuerst kurz auf Kritik rein. Dort hat der Falter aus Wien recht einen guten Artikel darüber geschrieben, weil er hat ja eben auch an der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Innsbruck einen Vortrag gehalten, also der Thiel auf eigene Kosten. Und der Falter aus Wien, das ist das Magazin, hat dann darüber geschrieben, eben Thiel glaubt quasi fanatisch an das Problemlösungspotenzial von der Technologie. Er sieht das zentrale Übel von der Gegenwart da drin, dass seit einiger Zeit Innovationsstagnation herrscht. Ja, und auch das Fazit von der Uni Innsbruck zu seinem Vortrag dürfte ihm sicher nicht gefallen. Die schreibt nämlich dann im Artikel «Unsere Pflicht». Wir sehen es als unsere Pflicht, solche Tendenzen in Forschung und Lehre entgegenzuwirken. Thiels Ideologie, die aus verschiedensten religiös-philosophischen Fragmenten zusammengesetzt ist, wurde somit zumindest von der Universität Innsbruck als unbefriedigend bewertet.
Das ist ja schön.
Ja, und eben, du hast gesagt, Protest, ja, die hat es gegeben. Die hat es gegeben, vor allem eben im Rahmen von dieser Vortragsserie in San Francisco. Dort hat es Leute gegeben, die vor dem Veranstaltungslokal gewesen sind, mit Slogans wie «Nicht heute, Satan», «Thiel wird reich, wir werden überwacht». Und die Organisatoren von dem Protest haben das dann auch so zusammengefasst. Sie haben gesagt, es sei eigentlich eine unheimliche Ironie, weil eben der Thiel redet über den Antichrist und gleichzeitig liefert dort Infrastruktur für einen Polizeistaat. Lustige Nebenbemerkung, lustige Randnotiz, es ist auch eine Gruppe aufgetaucht, die sich als Satanisten bezeichnet haben und sie sind aber nicht da gewesen, quasi um gegen ihn zu protestieren, sondern eigentlich um ihn zu unterstützen. Das Ganze ist aber als ironische Aktion aufgebaut gewesen.
Oh Gott. Ja. Was wir jetzt noch nicht geredet haben, also der Thiel ist ja sehr eine widersprüchliche Figur. Er ist selber homosexuell, tut sich aber extrem gegen den Woke-Wahnsinn oder so, wie man das will nennen, einsetzt. Das ist der Kampf dagegen. Was gibt es sonst für Widersprüche in seinem Denken, die dir aufgefallen sind?
Ja, mehrere. Also er redet immer so ein bisschen von Freiheit, wie viele andere auch in den USA im Moment, von Redefreiheit. Das bedeutet aber eigentlich bei den meisten einfach, dass ihre eigene Meinung unter die Redefreiheit fällt und alles andere nicht. Und Thiel selber hat auch in der Vergangenheit schon gesagt, eben, dass Freiheit und Demokratie nicht miteinander vereinbar sind. Und er eigentlich einen Herrscher nach Art von einem Monarchen würde bevorzugen. Dann hat
also das stützt ja auch, also beziehungsweise eben das ist auch Trumps in Aussage, er hat ja auch mal gesagt, er will ein lieber Diktator werden, glaube ich, so in dem Stil.
Genau, und ich finde so der tiefste Einblick ins Weltbild ist aus einem Interview auch mit der New York Times, das ist ein Podcast. Dort hören wir da vielleicht einfach mal kurz drin, wie der Thiel reagiert auf die Frage, ob die menschliche Spezies soll überleben.
You would prefer the human race to endure, right?
You're
hesitating.
Yeah, well,
yes?
I don't know. I would
This is a long hesitation.
There's so many questions implicit in this.
Ja, man sieht, er drückt sich extrem drum herum.
Also eben, die Frage war, soll eben genau eben die Menschheit überleben und man könnte ja jetzt als lebensbejahender Mensch einfach Ja sagen, aber eben, er drückt sich. Mhm. Wieso?
Ja, es bringt uns vielleicht alles zur entscheidenden Frage, wie sollen wir das alles einordnen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe die schönste Beschreibung eigentlich, die ich gesehen habe, ist was der Thiel macht, sind keine authentischen theologischen Reflexionen, sondern es wird als religiöses Cosplay bezeichnet. Also eine strategische Aneignung an religiöse Sprache ohne spirituellen Gehalt. Habe eigentlich eine relativ schöne, knappe Bezeichnung gefunden für Thiel seine Aussagen.
Ja, eben, und wenn es um die Frage geht, wie wir das einordnen sollen, finde ich, ich will jetzt nicht in die Verschwörung und Aluhut richtig abdriften, aber man muss sich wirklich über die Leute, über die vor allem Tech-Bros mit diesen Milliarden, wahnsinnig gut informieren, was ein bisschen ihr Ziel ist. Oder wir sehen so meistens die Auswirkungen vor ihrem Arbeiten. Eben, wir sehen, jemand wird Präsident oder dort wird die Firma gekauft oder die Technologie wird veröffentlicht. Aber was halt dahinter ist, hinter diesen Überlegungen zum Teil, oder mit welcher Absicht die das machen, darum ist wirklich hilfreich, eben, wenn man sich ein bisschen in den Medien, in Podcasts, wo auch immer, bei seriösen Quellen, ein bisschen informiert, was der ihres Weltbild ist hinter dem Ganzen. Weil extrem viele von diesen Tech-Pros sind ja mit einer Mission unterwegs.
Mhm. Und auch spannende Einordnung habe ich gefunden vom Dr. Robert Fuller. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Naming the Antichrist, The History of an American Obsession. Er hat das Ganze noch eingeordnet, so ein bisschen aus einem historischen Kontext in einem Podcast, den ich gehört habe. Und der Fuller sagt, eben, historisch gesehen ist es eigentlich so, dass die apokalyptische Sprache eigentlich von den Machtlosen genutzt worden ist, also von Sklaven, von Unterdrückten, solche, die keine Hoffnungslosen, wenn man so will. Die frühen Christen, die haben ein Buch von der Offenbarung geschrieben, sie sind Verfolgte gewesen, keine Verfolger, sie sind arm gewesen, nicht reich. Und das, was wir heute erleben, das ist eigentlich das genaue Gegenteil. Also die Reichsten von der Welt nutzen die Sprache von der Unterdrückten, um ihre eigene Macht zu festigen. Das sei theologisch nicht nur fragwürdig, sondern eine Perversion von der ursprünglichen Bedeutung. Und die Antichristen-Rhetorik sei aus mehreren Gründen auch gefährlich, sagt er. Eben, es mache eigentlich den Dialog tot. Also Kompromisse werden unmöglich. Man verhandelt ja nicht mit dem Bösen. Gegner werden dehumanisiert, weil sie sind ja nicht nur falsch, sondern sie sind dämonisch. Extreme Handlungen werden gerechtfertigt, weil ja, gegen das absolute Böse ist ja alles erlaubt. Und ja, dann kann man sich fragen, warum macht der Thiel das jetzt genau?
Ja, es gibt drei Gründe bzw. drei Thesen, die man sich kann, denken kann. Das erste ist natürlich Geschäftsinteresse. Jede Regulierung bedroht sein Geschäftsmodell und Antichrist-Rhetorik delegitimiert die staatliche Kontrolle. Das zweite ist die politische Allianz. Er verbindet sich mit den religiösen Rechten in den USA, wo ja dort eine wahnsinnig mächtige Wählergruppe ist und er nutzt eben die Sprache, die sie versteht. Und drittens ist die narrative Kontrolle. Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert Debatten, indem er die technologischen Fragen in apokalyptische Begriffe übersetzt, verschiebt er den Diskurs von praktischen Regulierungsfragen zu existenziellen Glaubenskriegen.
Gut gegen böse.
Genau.
Ja, ein kleiner Einblick ist da gewesen in die Thesen und Visionen von Peter Thiel. Für die, die noch weiter in das Thema abtauchen wollen, Deutschlandfunk hat vor ein paar Wochen eine wirklich hervorragende Podcast-Serie aufgenommen. Sie haben dafür mit verschiedenen Gefährten von Peter Thiel geredet, auch mit ihm selber, allerdings nicht vor Mikrofon. Podcast heisst «Die Peter Thiel Story». Gibt es überall, so wie uns auch, wo es Podcasts gibt.
Genau, und wenn ihr eine persönliche Meinung zum Peter Thiel und seinem Wirken habt, könnt ihr uns eure Meinung gerne kundtun und schreiben an promptzero@blick.ch. promptzero@blick.ch.
Zum Schluss reden wir noch über OpenAI. Die haben eine neue Funktion lanciert. Wir haben in der Vergangenheit schon über einen Fall geredet, mehrfach über den 16-jährigen Adam Rain. Er ist gestorben durch Suizid. Und es ist relativ ein prominenter Fall gewesen darum, weil er vor seinem Tod hat er mehrfach mit ChatGPT geredet. Er hat das Wort Suizid 1275 Mal in Gesprächen erwähnt. Und passiert ist nichts. Der Chatbot hat ihm sogar noch Anleitungen gegeben und ihn ermutigt. Das ist ein laufender Gerichtsfall. Seine Eltern sind am 16. September auch vor dem US-Senat gewesen und haben eindrücklich vor ChatGPT und anderen solchen Chatbots gewarnt. Und OpenAI hat jetzt als direkte Reaktion etwas Neues lanciert.
Genau. OpenAI hat eine sogenannte Kindersicherung angekündigt, die jetzt ausgeholt wird. Also ich weiss nicht, ob zum Zeitpunkt, wenn ich den Podcast höre, das schon verfügbar ist bei euch in den Einstellungen. Und zwar, es ist ein bisschen analog, wie man das von anderen Social Networks kennt. Instagram zum Beispiel. Man kann seinen Account mit dem von dem Kind verbinden. Und dann haben wir gewisse Möglichkeiten zur Einstellung. Das fängt ganz banal an mit Ruhezeiten, die man kann definieren kann. Man kann den Sprachmodus aus- und einschalten, die Erinnerung aus- und einschalten, Bildgenerierung und so Sachen. Aber das ist eigentlich der langweilige Teil. Das andere, wo jetzt eben auf das eingeht, warum das Ding jetzt kommt, ist, OpenAI wird Eltern warnen, wenn ihre Teenager abdriften in die eben ein bisschen existenziellen Gespräche.
Wie fasst du die Ankündigungen auf? Gut, schlecht? Ein Anfang? Absolut ausreichend?
Also ich finde es super, weil bisher, ich habe ja auch drei Kinder, bist du als Eltern dem ausgeliefert gewesen, sagen. Also du weißt nicht, was deine Kinder mit dem Chatbot machen. Logischerweise hat heute jeder Schüler einen ChatGPT-Account und wie gut es dann wird, weiß man natürlich nicht, muss man zuerst testen. OpenAI schreibt im Ankündigungsblog zu dem Thema, eben in Sachen Benachrichtigung, wenn Kinder irgendetwas machen. Wir wissen, dass sich manche Teenager in schwierigen Momenten an ChatGPT wenden. Deshalb haben wir ein neues Benachrichtigungssystem entwickelt, damit Eltern wissen, ob möglicherweise etwas Ernstes nicht stimmt. Also eben, es geht um Selbstverletzungen oder wenn System eine mögliche Gefährdung erkennen oder so Sachen. Und in diesen Momenten sollten die Eltern E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung bekommen, dass man vielleicht einmal mit dem Kind anschaut, was es dann da macht.
Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen scheinheilig. Einerseits Also einerseits der Zeitpunkt natürlich, andererseits ich glaube nicht, dass man das mit dem tun ist. Eben OpenAI sagt zwar selber, ja, ihren Chatbot ist ab 13 eigentlich zugelassen, aber logischerweise nutzt da sehr breite Nutzergruppe. Sie werden durch da auch oft kritisiert, weil es halt eben ein strukturelles Problem ist und nicht die Leute da eben nutzen. Eine Kritik, die auch hoch ist, ist, in der Anhörung hat jemand gesagt von einer Kinderrechtsgruppe, eben eigentlich war OpenAI sollte tun, sei ChatGPT nicht auf Minderjährige ausrichten, bis sie eigentlich beweisen können, dass es wirklich sicher ist für sie. Ich weiss nicht, ob man je an so einem Punkt wird sein.
Ja, ich weiss nicht. Also, du sagst jetzt Skiheilig oder so, klar, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn es schon lange gegeben hätte, oder wenn alles besser gewesen wäre früher, also, oder? Aber meistens braucht es dann, oder leider, so Fälle, dass sich irgendetwas ändert. Jetzt tut sich OpenAI ändern. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das wird. Und falls es auch nur ein Fall, den wir verhindern, ist das sicher etwas Gutes, aber besser wäre natürlich, wenn von Anfang an keine so Sachen würden über den Chatbot laufen und die Eltern gar nicht müssten informiert werden, dass die seltsamen Gespräche schon vorher blockt oder unterbunden oder wie auch immer werden.
Ja, und weil natürlich Kindersicherungen auch an sich haben, Kinder sind immer schon gut gewesen und werden, glaube ich, immer gut sein, an Kindersicherungen zu überwinden.
Ja, eben, die Kinder können auch, glaube ich, von sich aus dann die Connection zum Elternkind trennen, so wie ich das, wenn ich das da lese. Und ich glaube, also Technik allein wird das nicht lösen, das Problem. Es braucht auch jetzt noch, dass sich Eltern dafür interessieren, was ihre Kinder machen und dass man auch darüber redet, für was AI wirklich da ist und für was nicht.
Das ist es für das Mal. Ihr habt gehört den AI-Podcast Prompt Zero und am Mikrofon der Tobias Bolzon
und der Thomas Benkö. Prompt Zero.